ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich heute Vormittag bei uns Sandra Freudenberg. Einen schönen guten Morgen.
Grüß Sie, Frau Köster.
Ihre Leidenschaften sind Bücher und Berge. Sie sind ganz viel in der Natur. Heute auf dem Kalender Frühlingsanfang. Wie riecht der Frühling?
Oh, der Frühling, der riecht hier ganz anders als bei mir zu Hause. Ich komme ja von einem Bergbauernhof und da riecht's nach Stall und es blüht noch nichts. Und hier, ich bin kurz spazieren gegangen, bevor ich hier eingetroffen bin, riecht's nach Magnolien. Der Zauber von den Apfelblüten liegt in der Luft. Ich bin begeistert.
Sehr schön. Ja, man könnte meinen, Ihre Leidenschaft für die Natur liegt einfach schon im Namen, bei Freudenberg. War das bei Ihnen denn eigentlich schon immer so, ganz früh da, diese Begeisterung für Natur?
Ich kann mich nicht erinnern, dass sie nicht da gewesen ist, denn ich hatte eine ganz tolle Großmutter und mit meiner Großmutter an der Hand bin ich, seit ich denken kann, jeden Tag spazieren gegangen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, wo liegt denn der Unterschied zwischen Wandern und Spazieren gehen? Können Sie mir das beantworten?
Also ich fand das früher ganz furchtbar, wenn meine Eltern sonntags gesagt haben, so Nicole, jetzt geht's raus zum Spazieren. Für mich war das eine Qual. Ich fand es dann ganz toll, als wir dann mal mit einer Freundin mit den Eltern rausgegangen sind zum Wandern mit Picknicken. Das war dann plötzlich, heute würde man sagen, ein Event. Und dann wurde es schön. Aber ja, ich weiß nicht, welche Theorie haben Sie?
Also ich habe für mich beschlossen, wenn ich eine Handtasche dabei habe, dann spaziere ich. Und wenn ich keine Handtasche dabei habe, dann wandere ich.
Der Rucksack vielleicht, oder?
Rucksack, genau, der ist wichtig. Und mittlerweile hat man ja auch vielleicht schon mal eine Trailrunning-Ausrüstung. Das ist ja noch was ganz anderes. Wir kommen später vielleicht darauf zu sprechen. Mein Pilgerrucksack, der war richtig schwer und richtig groß.
Also da gibt's dann die unterschiedlichsten Varianten. Sie haben sich auf ganz besondere Routen begeben. Da würde ich gerne mit einsteigen, weil Sie schreiben, auf den Spuren von König Ludwig waren Sie. Das ist der mit dem Schloss Neuschwanstein, Linderhof. Und man steht manchmal in den Bergen und denkt, ich bin in Tausend und einer Nacht. Das kann da passieren. Oder auf Sissis Spuren waren Sie. Und zuletzt dann auf den Pilgerwegen. Was bedeutet es Ihnen, in der Natur zu sein? Muss da immer so eine Spurensuche dabei sein? Es klingt ja fast so.
Muss eine Spur. Also ich finde den kulturhistorischen Aspekt bei einer Wanderung schon außerordentlich interessant. Und der Alpenraum ist ein Kulturraum. Die Alpen wurden vom Berg ins Tal erschlossen. Und diesen Kulturraum zu ergründen, das macht's für mich schon nochmal interessanter, weil vor allen Dingen, wenn ich von der Wanderung nach Hause komme und dann in die Archive gehen kann und entdecke und sag, ah, dieser Weg verläuft so, weil das ist ein alter keltischer Pilgerweg gewesen, ja.
Welche Rollen spielen da diese Geschichten? Sie stoßen da ja auf unglaubliche Geschichten.
Also wenn Sie zum Beispiel die Brichius-Sage in Heiligenblut und Heiligenblut gründet auf die Brichius-Sage schließen und sich einfach mal hinsetzen und nachschauen, aha, das war ein dänischer Prinz, was hat der Däne dann in Rom gemacht, warum ist er von Rom wieder zurück und warum ausgerechnet an dieser Stelle, wo ein Quellheiligtum, ein keltisches ist, ums Leben gekommen durch eine Schneelawine, dann erschließt sich da eine Geschichte auf einmal und sie stellen fest, wie Rom mit Jerusalem und Heiligenblut zusammenhängt.
Ja,
also das ist ein Universum, das sich da auftut.
Also da erschließt sich für uns auch, dass sie damit ganze Bücher füllen. Weil da steckt ja so viel drin. Wie gehen Sie denn vor? Recherchieren Sie zuerst oder entdecken Sie einen besonderen Ort und denken, ah, da könnte eine Geschichte drin stecken?
Also ich mache es mal am Beispiel König Ludwig. Da bin ich gestrandet in einer Almhütte. Es war Gewitter und ich hatte totales Glück, dass der Almbauer mich reingerufen hat. Ganz toll. Ich durfte mich an den Ofen setzen, trocknen. Ich habe einen Schnaps bekommen und ein Stück Schokolade. Und dann sagt er mir, weißt du das eigentlich? Da oben, da hat der Kini Hütten gehabt. Und dann, was? König Ludwig, das ist der mit den Schlössern. Der hat keine Hütten gehabt. Da muss ein Irrtum vorliegen. Da war natürlich meine Neugier geweckt. Und ich konnte nicht fassen, dass ich die Erste bin, die rausfindet, dass der 14 geheime Hütten in den Bergen hatte.
Sandra Freudenberg ist bei uns. Beim Wandern kommt man ja ganz schnell ins Philosophieren und wenn Sie da unterwegs sind, auf den Spuren von Kini, von König Ludwig oder von Sissi, werden die dann für Sie persönlich lebendig?
Oh ja, sehr sogar. Und die begleiten mich dann auch. Also man taucht ja ein in die Figuren und wenn man sich so intensiv mit ihnen auseinandersetzt, dann bleiben die auch. Ich hatte eine Situation, da saß ich in meinem Auto und habe nach rechts geschaut und gesagt, Sissi, es gibt jetzt kein Prosecco.
Okay. Und ja. Wenn Sie da unterwegs sind, Sie haben sich so intensiv dann eben auch mit diesen Figuren beschäftigt. Das wissen die meisten ja gar nicht. Sie müssen wahrscheinlich dann immer viele Fragen beantworten. Da gibt es wahrscheinlich so Standardfragen. Gibt es da was, was Sie inzwischen nervt?
Also eine Frage, die finde ich unangemessen, das ist die Frage nach der Sexualität von König Ludwig II.
Sollte keine Rolle spielen.
Es sollte keine Rolle spielen, richtig. Ja, das ist die Frage, die mich am meisten nervt.
Ja, verstehe ich. Jetzt kann man dennoch auch die Figuren kritisch hinterfragen. Also beispielsweise war ja König Ludwig eng verbunden mit Richard Wagner. Bei Richard Wagner weiß man, dass er antisemitisch war. Wie blicken Sie auf so etwas?
Ja, König Ludwig hat das auch erkannt und dem Wagner einen jüdischen Hofkapellmeister und Chefdirigenten an den Grünen Berg aufoktroyiert. Das war der Levi. Und man muss vielleicht aber auch dazu sagen, dass der Wagner so ein Vorbote des Antisemitismus war. Seine Gattin, die Cosima, ist da viel weiter gegangen. Und wer es dann tatsächlich auf die Spitze getrieben hat, das war der Schwiegersohn.
Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurück zu König Ludwig kommen, was war denn eigentlich so das Besondere an ihm?
Also an Ludwig hat mich fasziniert zum einen, dass er extrem sportlich war und Bergsteiger und Reiter und sich dieses Hüttenimperium geschaffen hat. Vielleicht kommen wir da noch drauf zu sprechen. Und das andere war, dass er seine Ideale hatte und die lagen darin, dass er den Wunsch in sich hatte, sein Volk über Kunst und Kultur zum Frieden zu führen. Das war natürlich eine Utopie und er ist daran gescheitert. Und das Ende kennen wir ja.
Ja, er wurde später für verrückt erklärt. Aber kommen wir zu den 14 geheimen Hütten, über die wir sprechen wollten. Was sind das für Hütten? Wie sind Sie darauf gestoßen?
Also ich nehme das geheim mal auch zurück. Ja, ich habe schließlich schon darüber geschrieben und die eine oder andere Hütte kennen wir ja schon. Sie kennen auch eine?
Das Schachenhaus oberhalb von Garmisch-Partenkirchen ist vielleicht dem einen SWR1-Hörer oder Hörerin auch bekannt. Da steht man dann plötzlich in Tausend und einer Nacht und wundert sich, wie kommt das hier in den Bayerischen Bergen zustande?
Ja, das ist das Schachenschloss. Das ist natürlich eine große Ausnahme. Die anderen Hütten muss man sich wirklich als einfache Hütten vorstellen. Einige davon stehen auch noch an wunderschönen Orten. Ich kann es nur empfehlen, zum Beispiel mal zum Säuernsee raufzugehen, zu den Säuernhäusern. Da liegen zwei Augen von Seen, glasklar, da spiegeln sich die Berge drin. Und oberhalb nochmal auf dem Gipfel hat er sich dann nochmal ein Pavillon bauen lassen mit einer kleinen Kochhütte und da gespeist.
Wie kommt denn dieser Hang zum Orientalischen? Da wundert man sich so.
Ja, das gab es so in der Zeit, dass man sich so in Fantasiewelten versetzt hatte. Das hat man auch in Berlin praktiziert. Und das Orientalische, das kam im Übrigen auch sehr viel später, in seiner letzten Lebensphase. Und da hatte er das marokkanische Haus und das Schachenschloss. Und da schwelgte er so in einer Traumwelt.
Und diese 14 Hütten, haben Sie dann nach und nach jede einzelne für sich erkundet? Wie sind Sie dann vorgegangen?
Ja, also es gibt in einem Jahrbuch vom Alpenverein von 1996, glaube ich, ein Itanit. Da hat ein Archivar tatsächlich zusammengetragen, wann war Ludwig wo. Denn er war sehr fleißig und unterschrieb immer mit Ortsmarke und Datum. Und daran konnte man dann nachvollziehen, wo er war.
Dann haben Sie die Spuren nachgewandert.
Und das bin ich dann nachgewandert und habe dann mich auch oft genug verlaufen. einige Hütten gibt es leider nicht mehr. Die wurden zumeist leider von den Forstbeamten niedergebrannt.
Ach, schade.
Ja, sehr schade.
Auch mehr als 120 Jahre nach ihrem Tod löst sie eine ganz besondere Faszination aus. Kaiserin Sissi. Bei uns Sandra Freudenberg. Sie haben sich auf die Spuren der Kaiserin begeben. Sie als Alpinistin. Gibt es da eine besondere Faszination für Alpinisten bei Sissi?
Ja, dass wir jetzt hier so ganz locker über Sissi sprechen, können wir uns nur erlauben, weil sie nicht zugegen ist. Sissi war der Name, den sie von ihrer Mutter erhielt, die hatte so ein Faible dafür, die nannte die Elisabeth eben Sissi, die Helene Nene und den Sohn Gackel. Und ich hatte schon immer so ein kleines Auge auf die Elisabeth geworfen, weil sie so eine großartige Reiterin war und ritt natürlich im Damensattel. Und ich bin früher im Damensattel im Zirkus geritten, um mir mein Studium zu finanzieren.
Damensattel muss man vielleicht kurz erklären.
Da hat man das, hat man die Beine auf einer Seite. Man durfte ja nicht im Spreizsitz sitzen, ja, zu gewissen Zeiten, genau. Und ich habe mich dafür interessiert, wie hat die Sissi das denn gemacht? Und dann legte ich das lange wieder zur Seite und irgendwann bekam ich die Biografie geschenkt und stellte fest, dass die Biografin leider in der Sissi eine Person sah, die unterbeschäftigt, ungebildet und charakterlos sei, weil die so viel zum Wandern gegangen ist. Und dieser Begründung bin ich dann eben mal nachgegangen und habe festgestellt, dass die Sissi jeden Tag zwischen 10 und 35 Kilometer gewandert ist. Und dann habe ich mich auf die Fährte gemacht.
Und was haben Sie dann rausgefunden, also von dieser Unterstellung, ungebildet, mhm, und so weiter, was kam dann am Ende raus? Mhm.
Also das Erste ist, dass bei der Sissi die Quellenlage nicht so gut ist wie bei König Ludwig. Bei der Sissi ist es so, dass es allerdings ihr Tagebuch gibt und die Biografien ihrer oder die Tagebücher ihrer Hofdame und ihrer Tochter. Und an die habe ich mich gehalten und ich habe eine ganz andere Sissi gefunden. Ich habe eine mutige Frau gefunden, die eine tolle Freundin sein konnte, eine begeisternde Mutter. Und vor allen Dingen eine Frau, die gesagt hat, mir reicht es eben nicht, am Hof Teestunde zu geben, sondern ich lerne jetzt Ungarisch, ich lerne Griechisch, ich gehe turnen, ich lasse mir ein Fechtstudio einbauen in jeder meiner Häuser und eigentlich habe ich keine Lust, mit meinem kriegsversessenen Mann zu Hause zu repräsentieren. Ich ziehe in die Welt und ich gehe zum Bergsteigen.
Was für Touren haben Sie dann entdeckt von Sissi?
Ja, also ich gehe wirklich viel zum Bergsteigen, aber ihr Hausberg zum Beispiel, der Jeinsen, der ist im Salzkammergut, der hat mich abgebockt. Also ich musste unterhalb vom Gipfel umdrehen und sie ist jeden Tag auf diesen Berg gestiegen und zwar am Morgen.
Respekt. Und abgebockt heißt, Sie sind dann, ja, frustriert wieder runter.
Das ist mir, ich habe den nicht ernst genommen, ich hatte keine gute Ausrüstung dabei und der war mir zu steil am Ende.
Wenn Sie jetzt heute so einen Sissi-Tagesablauf verbringen wollten, wie sähe der aus?
Also ich glaube, es ist falsch, was die Biografen übertragen, dass die da erstmal lang ihre Haare hat bürsten lassen und so weiter, sonst hätte sie dieses Pensum gar nicht geschafft. Die ist aufgestanden, hat sich ihre Hofdamen geschnappt. Und normalerweise ließ sie sich dann mit der Kutsche ein bisschen rausfahren, ist aus der Kutsche raus, hat sich entweder einen Bergführer genommen oder ist alleine losgezogen. Dann hatte sie eine kleine Silberschale dabei, die wollte immer ganz gern Milch vor Ort trinken, frische, oder trank auch aus den Quellen und die hat sich gar nichts daraus gemacht, irgendwo auf einer Hütte oder Almhütte einzukehren und ist dann unter falschen Namen als Gräfin von Hohenems gereist und dann wusste man das auch nicht, dass sie das ist.
Stimmt das, dass, ja, sie morgens schon vorm Frühstück auf den Berg gestiegen ist?
Ja, das stimmt. Also wenn sie in Bad Gastein war, dann hat sie das gemacht. Und wenn sie in Schönbrunn war, meistens war sie da nicht, aber wenn, dann hatte sie so ein kleines Schloss außerhalb und da ist sie morgens normalerweise zum Ausreiten gegangen mit einer Freundin, mit einer Verwandten, mit einer Nichte. Ja.
Sie kam in München zur Welt und im Sommer gab es dann immer am Tegernsee 4 Wochen. Das war ja keine Auszeit. Also heute würden die Leute dann, ist ein beliebtes Urlaubsziel, da machen die Leute Wellness. Was hat Sissi gemacht?
Ja, also der Tegernsee ist, die Gebäude und alles am Tegernsee gehörten ihrem Großvater, ihre Mutter und ist ja eine Königstochter. Und da hat sie im August 4 Wochen verbracht, aber sie ist natürlich im Sommer mit ihrer Familie zumeist am Starnberger See in Possenhofen gewesen. Und da ist sie morgens als erstes mal in See gesprungen. Sie hatte ein Rehkitz, sie hatte Lämmer, sie hatte Vögel. Und das habe ich übrigens dem Tagebuch ihres zukünftigen Mannes entnommen. Der hat sie da, der war 15, als er dort zum ersten Mal war, hat Elisabeth gar nicht wahrgenommen und erst mal ein paar Rehe abgeknallt. Also ich weiß nicht, was für einen Eindruck er da hinterlassen hat.
Wir wollen darüber sprechen, wie Berge zum Lehrmeister werden können. Sandra Freudenberg ist bei uns in SWR1, Leute. Sie haben sich auf Spuren von vielen berühmten Menschen gemacht. König Ludwig, Sissi, auf Pilgerwegen sind Sie unterwegs gewesen. Wie können denn Berge zum Lehrmeister werden? Haben Sie es vielleicht selbst erlebt?
Gibt so ein ganz berühmtes Zitat. Ich weiß es dummerweise nicht, von wem. Berge sind die stillen Meister. Wissen Sie, von wem das ist?
Nee, kann ich leider.
Vielleicht
Im
Hörer?
Goethe oder Schiller, oder?
Sagt man ja mal. Vielleicht können sich die Hörer mal melden. Ja. Aber da ist schon wirklich was dran. Es gibt ja sicher einen Grund dafür, warum die Menschen in nahezu der ganzen Welt in den Bergen ihre Götter verorten. Und selber hatte ich auch immer das Bedürfnis gehabt, zu den Bergen, aber auch auf die Berge hinauf zu gehen. Und im Gehen hatte ich dann auch oft mal gar keine Lust mehr, gebe ich gerne zu. Aber den Gipfel erreicht zu haben und wieder das Zuhause hat mir immer so eine innere Ordnung und Klarheit gebracht, die ich auch mit in den Alltag nehmen konnte und die ich auch, nach der ich immer wieder greifen kann.
Es ist, glaube ich, auch wichtig, um Dinge zu verarbeiten. Sie schreiben das dann in Ihrem Sisi-Buch. Die Leidenschaft für die Berge verband Sisi auch mit ihrer jüngsten Tochter, mit Marie Valerie. Und sie hat ja dann ihren Sohn auch verloren und konnte in den Bergen, glaube ich, Trauer und Trost finden.
Also wie weit Sisi getrauert hat, kann ich gar nicht beantworten, aber ihr wurde natürlich der Tod des Sohnes zugeschrieben. Niemand ist auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, ob der Rudolf, der ja Kronprinz war, vielleicht auch Angst davor hatte, in die Fußstapfen eines sehr kriegerischen Vaters zu treten, und ob das vielleicht der Grund war. Aber Fakt ist, Sisi hat seitdem schwarz getragen und ist noch viel mehr in die Berge gegangen als zuvor, ist menschenscheu geworden, ähnlich wie König Ludwig.
Ja, der Sohn hatte sich umgebracht, muss man dazu sagen. Mhm. Was für Spuren haben Sie dann entdeckt? Beispielsweise Touren, die Sisi mit gemeinsam ihrer Tochter gemacht hat. Da gibt es dann auch so Geheimwege quasi, die Sie entdeckt haben, oder Geheimtipps, muss man ja eher sagen.
Ja, die gibt's. Also wir haben ja eben kurz darüber gesprochen. Es gibt ein wunderschönes Wallfahrtskirchall am Tegernsee. Das ist das Riederstorkirchall. Da kehre ich selber immer gerne ein. Da hat die Sisi eine Wallfahrt hin unternommen für ihre Tochter Valerie, die sie wirklich über alles geliebt hat. Also sie hat ein bisschen Unterschiede gemacht bei ihren Kindern. Und das wäre auf jeden Fall ein Tipp meinerseits, ja.
War für Sisi das Leben am Hof eine Last? Kann man das so sagen?
Sie hat sich dem entzogen. Sie kam von München. Sie müssen sich vorstellen, sie war keine Prinzessin, aber immerhin eine Herzogin und kam aus sehr, sehr wohlhabendem Haus. Da hatte man also eine Wassertoilette und so weiter, kommt nach Wien, nach Schönbrunn, findet das alles nicht vor, wundert sich und sagt, was ist hier los? Und gleichzeitig schaut der gesamte Hochadel auf sie herab. Sie hat dann ganz tapfer versucht, an der Seite ihres Mannes das zu tun, was man von ihr verlangt, aber sie konnte es einfach niemandem recht machen. Irgendwann hat sie den Ausweg gefunden, erst reitend, sehr viel reitend und später dann wandernd.
Jetzt kommt gerade hier eine Mail ins Studio von Klaus ganz vorwurfsvoll. Gibt es denn auf der Welt keine wichtigeren Themen als Sisi? Auf der anderen Seite muss man sagen, es gibt Serien und nicht nur eine Serie aktuell. Warum, glauben Sie, löst so jemand auch mehr als 120 Jahre nach ihrem Tod so eine Faszination aus?
Also erstmal vielen Dank für die Frage. Und es gibt mit Sicherheit viel wichtigere Themen. Aber was ist wichtig? Ich finde, die Auseinandersetzung mit einem Menschen, der immerhin an der Seite eines Kaisers, der den Ersten Weltkrieg verursacht hat, ausgelöst hat, die kann man durchaus erörtern, weil man könnte auch darüber nachdenken, wäre dieser Krieg nicht ausgelöst worden, wenn die sehr beruhigende und ausgleichende Sisi mit ihrem Mann gesprochen hätte.
Ja, die Fragen kann man sich daneben auch stellen. Und diese Faszination, haben Sie dafür eine Erklärung?
Faszination Sisi. Ich glaube, sie hatte wirklich durch ihren Mut und ihre Anmut eine Ausstrahlung, die bis in die heutige Zeit reicht und die, ob man sie jetzt mag oder nicht, einen Vorbildcharakter haben konnte. Und ich betone wirklich den Mut, und Mut ist nie verkehrt. Das ist etwas, was Alpinisten einfach auch mitbringen in die Welt. Das kann man auch in Frage stellen. Aber ich bin der Meinung, es braucht mehr mutigere Menschen.
Vielen, vielen Dank an die S1-Hörerinnen. Aus Weil am Rhein schreibt uns Herbie aus München, Karl Ludwig Heinrich aus Keltern, Micha, dann Gabriele Gottung-Weger aus Bad Friedrichshall und viele, viele andere. Also die S1-Hörerinnen und Hörer sehr belesen zum Zitat. Berge sind stille Meister. Es stammt nämlich, Sandra Freudenberg, Sie können es jetzt sagen.
Von wem wohl? Natürlich von Goethe.
Der ja auch ein begeisterter Wanderer war, ne?
Ja, er hat die Alpen überquert und die italienische Reise geschrieben. Und ich denke, da findet man immer noch tolle Anregungen, auch vielleicht eine Idee fürs nächste Buch. Was meinst du?
Ja, ich weiß nicht, was schwebt Ihnen vor? Sie haben so viele Bücher jetzt gemacht. Sie haben über König Ludwig geschrieben, Sie haben über Sissi geschrieben. Jetzt gerade ist erschienen ein Buch über besondere Pilgerwege. Haben Sie da schon was im Kopf? Sie haben nämlich gerade geduzt, sollen wir du sagen? Dann
wenn ich es schaffe, ja. Nein, ich möchte jetzt wirklich erstmal eine Pause einlegen. Das war für mich eine Trilogie. Die Bücher gehören zusammen. Der König Ludwig, die Sissi und Hoch und Heilig. Alle Bücher haben eine gewisse spirituelle Kraft. Und ich habe jetzt vor, mich mehr meinem Alpenfilmfestival zuzuwenden.
Also wieder was. Die Leidenschaft mit den Bergen ist einfach immer da, oder?
Die kann einem nicht loslassen. Die trägt man in sich, egal wo man ist. Und das, glaube ich, ist nicht nur die Leidenschaft für die Berge, sondern das ist eine Lebensweise und ein Lebensstil, in die Berge oder überhaupt in die Natur zu gehen. Es müssen ja nicht die Berge sein. Holt ab und vermittelt das Gefühl, ein Teil von einem großen Ganzen zu sein und nicht nur aus sich selbst schöpfen zu müssen.
Wobei, was habe ich dann gelesen? Was hat dein Sohn ins Gipfelbuch geschrieben bei den Ammergauer Alpen mit 15? Scheißberg, endlich oben.
Ja.
Hat er recht, ne?
Ich war auch einigermaßen entsetzt, als ich im Gipfelbuch geblättert habe. Aber es ist doch auch so, wenn man unterwegs ist, dann fragt man sich doch 10-mal, warum mache ich denn das? Ich saß schon 10 Meter unterm Gipfel auf dem Weg, wollte eine Flasche Mineralwasser ächzen. Aber wenn man dann oben war und in sein Leberwurstbrot beißt, fragt man sich, wo ist der nächste Berg? Und da fängt mir Reinhard Karl ein, richtig oben bist du nie.
Reinhard Karl ist ein Heidelberger Alpinist. Ja. Ich glaube, das ist eine Quizfrage, die irgendwann mal vorkommen könnte wahrscheinlich und die nicht so einfach zu beantworten ist. Aber
lassen Sie uns stellen.
Also, naja, wir haben die Antwort schon verraten, oder?
Nein.
Dann,
wer war der erste, ja, wer war der erste Deutsche auf dem Mount Everest?
Und Antwort ist eben Reinhard Karl.
Ja.
Also, und ein Heidelberger, was ist das Besondere an seiner Person?
Ja, Reinhard Karl war einer der ersten Bergsteiger, die das heldische Bergsteigen eines, ich sag mal, Louis Trenker hinter sich gelassen haben, der natürlich einen Ehrgeiz hatte, aber der dem eine Ehrlichkeit entgegengesetzt hat, der auch gesagt hat, Scheißberg, ich will heim, ich will zu meiner Frau, hier ist es kalt, ich mag nicht mehr. Und gleichzeitig hat er einen neuen Stil gefunden als Autodidakt, schreibend und fotografierend, der bahnbrechend war. Dafür wurde er, ich glaube, von Harry Valerien in der Sendung mal ausgelacht. So, Sie sind ja Autodidakt, Sie können das doch gar nicht. Und dann hat er geantwortet, ich bin halt Aufsteiger.
Ja, die richtige Antwort an dieser Stelle. Hat der Sie inspiriert?
Absolut. Ich bin durch Reinhard Karl, dem Heidelberger, zum Bergsteigen gekommen. Ich habe diese Hippie-Welt gesehen. Ich habe gesehen, man kann einen Sport betreiben in der Natur, sich am Fels hochhangeln, ohne dass man mit dieser Verbissenheit eines Reinhold Messners, der immer von der Todesverachtung spricht, spielerisch mit den Bergen umgehen. Und das war mein Zugang in den Alpinismus tatsächlich.
Ja, man muss es einfach auch festhalten, dieses Zitat, scheiß Berg endlich oben. Es ist ja auch manchmal so, dass man wirklich am Ende ist und denkt, oh Gott, wie geht's jetzt weiter? Also dieses Motto, der Weg ist das Ziel, trifft's ja einfach auch, ne?
Ja, und je verzweifelter man ist, ich habe mich da schon in Routen gesehen, da wusste ich auch, es geht jetzt nicht zurück, du musst da jetzt durch, also mach es. Es gibt einem eine innere Stärke und eine Risikobereitschaft und eine Risikofreude und ich glaube, das ist was unsere Gesellschaft auch weiterbringt, die Bereitschaft zu Risiko. Geht natürlich nur, wenn man weiß, die Gesellschaft ist auch bereit, mich aufzufangen. Aber ich glaube, wir brauchen mehr Alpinisten, mehr mutige Menschen.
Sandra Freudenberg ist bei uns. Du leitest das Alpenfilmfestival. Das ist eine Filmtour für alle, die sich für gute Filme begeistern können und gerne Geschichten aus den Bergen hören. So steht's im Internet. Was kriege ich denn da genau zu sehen?
Also Nicole, du hast das du schon mal gut hinbekommen. Ich hoffe, ich kann da mithalten. Ich kann vielleicht kurz mal aus dem vergangenen Programm erzählen, Unser Programm stellt übrigens der Tom Dauer zusammen, der ist Kurator und Filmemacher. Und sein Anspruch ist es eben, das Kulturgut Alpinismus zu pflegen und den europäischen Bergfilm. Und ich glaube, das ist ihm gerade im letzten Programm wahnsinnig gut gelungen. Da hatten wir aber leider ein Riesenproblem. Und zwar ist kurz nach der Premiere unsere Protagonistin, das war die Line van der Berg, eine der stärksten Alpinistinnen, die wir überhaupt haben, ist in einer Lawine ums Leben gekommen. Oh Gott, ja. Und wir hatten den Film noch im Programm, wo sie eine Wahnsinnstour beschreibt. Aber sie beschreibt eben auch, wie sie als Frau in dieser männerdominierten Welt zurechtkommt und wie sie versucht, ihren Lebenspartner, diesem Phantom hinterher zu jagen. Und sie ist verunglückt. Und wir haben dann überlegt, was machen wir? Mit ihren Eltern gesprochen, mit ihren Freunden. Und sie sagten, ja, das ist einfach so eine starke Message gewesen von der Line. Jagt keinem Phantom hinterher, sondern sucht euch eure tollen Partner im Leben. Bitte zeigt den Film weiter. Und im neuen Programm, wir starten im Juni, wird es wieder 5 Filme geben, die wirklich zu einem Programm zusammengestellt wurden, sodass da auch immer mal wieder eine Überraschung dabei ist.
Hör ich daraus, du willst noch nicht so richtig spoilern und verraten, was
so
zu sehen
ist.
Wo geht die Tour denn überall hin? Habe ich da Chancen, hier in Baden-Württemberg das auch zu sehen?
Ja, wir werden gleich nach der Premiere in Ettlingen im Open-Air-Kino sein. Die Heilbronner im Open-Air-Kino überlegen noch, ob sie uns nehmen. Also wenn ihr das hört in Heilbronn, bitte votet für uns. Dann sind wir auf jeden Fall in Heidelberg. Und in Heidelberg wird es im November auch das erste Heidelberger Bergfilmfestival geben.
Kannst du da schon mehr zu verraten?
Ja, es gibt da ein ganz tolles Kino, das ist das Gloria-Kino. Und das haben wir immer ausverkauft mit dem Alpenfilmfestival. Und da kam der tolle Kinobetreiber auf mich zu und hat gesagt, wir gehen jetzt zur Stadt und wir fragen, ob wir Bergfilmtage gründen dürfen. Und das werden wir.
Was ist das denn dann auf der anderen Seite? Versteht man es natürlich, ich gehe raus, ich erkämpfe mir diesen Berg und bin in der Natur. Aber sich dann im Kinosessel mit der Tüte Chips dann anzugucken, wie andere auf die Berge steigen, diese Faszination, wie ist die nachzuvollziehen?
Also was ich da ganz stark fühle, das sind richtig gute Vibes. Diese Community trifft sich einfach wahnsinnig gern im Kino und tauscht sich dann eben auch über die Filme aus. Bei uns im Kino ist immer Stimmung, da wird auch mitdiskutiert unter den Filmen, gibt's Zwischenkommentare, es wird wahnsinnig viel gelacht. Beim Line-Film hat auch mal ein ganzes Kino geweint und es ist einfach das Fühlen der Gemeinschaft, die, glaube ich, das Erlebnis ausmacht.
Klingt schon so nach einem Szenetreff. Habe ich da eine Chance, wenn ich jetzt noch gar nicht so ein Alpinist bin, da aufgenommen zu werden oder da auch reinzuspinksen?
Ach, das hat eine Mitarbeiterin von mir, eine Moderatorin, die Anne, also schön zusammengefasst. Hallo Anne, du kannst bei uns alleine hingehen, keinen kennen und sich einfach dazustellen und feststellen, es sind immer nette Leute.
Als Bergfan bist du natürlich ganz viel in der Natur unterwegs. Also für mich ist es schon ein Abenteuer, in einer Almhütte zu übernachten. Aber du lässt die Hütte weg und legst dich draußen in die Natur. Was für Geräusche sind das denn nachts? Ich könnte mir vorstellen, das ist ganz anders als tagsüber, wie man es wahrnimmt.
Ja, du, also ich bin mal von zu Hause aus zum Wendelstein gegangen. Den sehe ich nämlich immer, wenn ich morgens meinen Hund ausführe und dann auf den Wendelstein noch rauf. Und es war klar, dass ich dann da oben bleiben würde. Ich habe dann, da oben ist die höchstgelegene Kirche Deutschlands, habe ich mich in den Kirchhof gelegt, mitten im Winter und übernachtet. Und das Erste, was kam in der Nacht, war eine Gams. Mhm. Die kam wirklich nah. Dann kamen die neugierigen Füchse und am Morgen die Dohlen. Aber ansonsten hörst du natürlich jede Windböe auch schon kommen. Das nehme ich sonst nicht so wahr. Ich orte die und die Stille kann sehr laut sein.
Was suchst du dir für Ecken? Du hast ja nicht unbedingt überall so eine Möglichkeit wie dort. Also guckst du nach einer Kuhle oder sollte es eher flach sein?
Ja, also der Fotograf, mit dem ich unterwegs bin, der sucht sich immer eine Kirchenmauer, weil er die wahnsinnig windgeschützt findet. Mein Gott, wenn wir bivakieren müssen, sprich, weil wir leider so langsam sind mit unserem schweren Pilgergepäck, nicht ganz da ankommen, wo wir wollen, das ist uns an der Benediktenwand mal passiert. Da haben wir uns dann einen windgeschützten Platz gesucht. Natürlich schauen wir, dass wir eine tolle Aussicht haben und so weiter. Aber vor allen Dingen, das Wichtigste ist natürlich, dass wir Wasser in der Nähe finden.
Was ist Tipp Nummer 1, wenn jemand jetzt noch nie draußen übernachtet hat? Was ist unbedingt wichtig zu beachten?
Ja, also es ist so ein bisschen eine Grauzone. Man muss sich da schon erkundigen, bin ich im Naturschutzgebiet oder nicht? Darf ich das oder darf ich das nicht? Also das wäre mal als erstes zu klären. Und das Zweite ist, zum Schlafsack gehört einfach eine leichte und gute Isomatte dazu, möglichst mit Federn drin, und behandelt die sehr pfleglich, denn wenn da ein Loch drin ist, dann funktioniert halt auch gar nichts mehr. Und ich persönlich habe immer einen sehr guten Biwaksack mit dabei, der atmungsaktiv ist, und dann passt es schon. Und ja, Stefan schleppt tatsächlich manchmal sogar noch eine Flasche Rotwein mit sich rum.
Wie schaffst du es dann? Ich meine, Insekten, sich davon fernzuhalten, Ohrenkneifer heißt ja nicht umsonst Ohrenkneifer, die können ja überall reinflitzen.
Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also ich habe noch keine Bekanntschaft mit Insekten gemacht. Nein, tut mir leid, da muss ich passen. Vor denen hätte ich keine Angst, aber ich habe anderen Menschen schon Angst eingejagt, als ich draußen war.
Wie denn?
Wir sind mal in einer keltischen Heiligen Nacht an einem keltischen Kultort gesessen, der Stefan und ich, weil wir dachten, wir können die da vielleicht fotografieren, und es war so eine Nebelnacht und haben die Stirnlampen ausgemacht, saßen im Dunkeln, und dann sahen wir tatsächlich Menschen mit der Taschenlampe raufkommen, und in dem Moment haben wir auch unsere Taschenlampe angemacht und dann sind die schreiend davor gelaufen.
Die Geister kommen. Habt ihr es irgendwie aufklären können? Habt ihr hinterher rufen können?
Hey, bleib da, wir sind keine Geister, nein.
Mit dem Rotwein zusammen hätte man das dann wieder aufklären und begießen das können. Das wäre eine Möglichkeit, Mensch, gewesen.
Du hast Pilgerwege entdeckt über den Jakobsweg, und das Buch von Harpe Kerkeling, da wurde ja Pilgern wieder so zum Trendthema. Was hat denn Pilgern für dich für eine Bedeutung?
Ja, als ich für meine anderen Bücher unterwegs war, habe ich immer wieder mal in Anführungszeichen heilige Orte gefunden. Ich habe Fruchtbarkeitssteine von Kelten entdeckt und so weiter, und Bergführer, die mir erzählten, dass sie in ihren Gärten Steine hinlegen, damit die schwarze Energie, die vom Großglockner runterkommt, nicht in sie läuft. Und da fand ich halt so viel Glauben. Und interessant, wie Menschen zu glauben verstehen. Und das hat mich dann auf die Fährte gebracht.
Welche Bedeutung hat das Pilgern kulturell?
Es gab, glaube ich, keine Zeit, in der nicht gepilgert wurde. Und es gibt aber auch, da darf man vielleicht unterscheiden zwischen Pilgern, Wallfahrt und Bittgang. Also in Bayern ist es zum Beispiel üblich, dass, wenn man ein Anliegen hat, zum nächstmöglichen Heiligtum geht. Es kann eine kleine Kapelle sein und dort seine Bitten los wird. Das ist auch vielleicht einfach mal nur so 2-3 Stunden dorthin gehen. Ja.
Wie bist du dieses Thema dann angegangen? Bist du mit einem Bittgang gestartet? Hast du gleich eine große Pilgertour gemacht? Da gibt es ja wirklich die unterschiedlichsten Möglichkeiten.
Ja, ich habe einen guten Freund, das ist der Anton. Der Anton, kennst du so Menschen, die so ganz aufgeräumt sind? Ja,
ganz klar.
Ja, und der aber trotzdem auch mal nach Las Vegas fliegt, aber ansonsten wieder im Trachtenverein ist. Und den habe ich bewundert. Und Anton lud mich ein, an einer Wallfahrt teilzunehmen von Murnau nach St. Anton in Garmisch-Partenkirchen. Die startete morgens um 3 auf dem Friedhof, und ich hatte einfach gar keine Zeit. Ich musste ein Buch fertig schreiben. Ich hatte meine Verlegerin schon angelogen. Ich habe ihr gesagt, ich bin schon längst weit. Und wir gehen da los auf diese Wallfahrt. Eine Stunde erstmal in der Stille in meinem Kopf. D-Züge um D-Züge. Dann wurde gebetet. Ich weiß nicht, ich glaube, es waren am Ende 60 gegrüßet seist du Maria. Ich weiß es nicht. Vater unser. Als wir ankamen in der Kirche, ich war fix und fertig, und ich hatte so einen inneren Frieden und Klarheit, den kann ich nicht herbeimeditieren. Das war einfach nur aufgeräumt sein, und die Energie floss in mich rein, und das war tolles, erhellendes Erlebnis.
Hätte aber auch genau andersrum ausgehen können, oder? Gerade in diesem Stress, in dem du warst, und mit dem Druck, wie man dann umgeht. Also man muss sich schon dann wirklich auch drauf einlassen können.
Ich glaube, wenn man in der Gemeinschaft betet, und wenn man auch, wie so meine Mutter, ne? Meine Mutter glaubt ja grob an gar nichts, aber die betet trotzdem und stellt Kerzen auf. Also die Offenheit und das Einlassen, das kommt unterwegs.
Du hast dann ein schönes Zitat: In keinem Spa der Welt findet sich so eine Dusche wie bei dem Ammergauer Meditationsweg. Vielleicht kannst du uns genau an diese Ecke mal mitnehmen. Wie sieht's denn da aus?
Ja, also ich habe beim Ammergauer Meditationsweg, den ich wirklich sehr, sehr schätze, eine kleine Abkürzung oder ich habe einfach einen Fleck Erde gefunden, der mich angezogen hat, habe da übernachtet und morgens das Bedürfnis gehabt, mich zu waschen und bin dann in die Ammerschlucht runtergegangen. Und da gibt es einen kleinen Wasserfall, da wärmt sich das Wasser am Fels auf. Und was ist es für ein tolles Erlebnis, dort in diesem kalten Wasser zu stehen. Man fühlt sich wie Siegfried, der in Drachenblut badet. Ja.
Und das gehört dann zu so einer Pilgertour dann auch mit
dazu? Ja, unbedingt, ja,
die Entdeckungen. Du hast da wirklich, also in deinen Büchern entdeckt man tolle Zitate. Dann hast du zum Beispiel eins, in Wahrheit ist die Wirklichkeit ein Traum. Weißt du noch, in welchem Moment dir das eingefallen ist?
Nicole, das ist mir eingefallen, als ich über Ludwig nachgedacht hat, der sich so Wirklichkeiten geschaffen hat und visualisieren konnte. Und aus seinen Visionen wurden ja Realitäten, diese Schlösser. Und er war aber trotzdem der Märchenkönig und ein Traum.
Dann lassen wir es mit dieser Zeile auch bestehen. Und ich sage herzlichen Dank für deinen Besuch heute Vormittag in SWR1.
Ich danke dir.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.